Ich spreche hier die Sprache eines alten, treuen Dieners. Diese Sprache ist die fast allgemeine der Nation. Der Ausspruch Eurer Majestät wird alles neu beleben und enthusiasmieren. Wir werden uns wie echte alte Preußen schlagen, und der Thron Eurer Königlichen Majestät wird für die Zukunft felsenfest und unerschütterlich dastehen. Ich erwarte nun sehnsuchtsvoll den Ausspruch Eurer Majestät, ob ich gegen den wirklichen Feind vorrücke oder ob es die politischen Verhältnisse erheischen, dass Eure Königliche Majestät mich verurteilen. Beides werde ich mit treuer Hingebung erwarten, und ich beschwöre Eure Königliche Majestät, dass ich auf dem Sandhaufen, ebenso ruhig wie auf dem Schlachtfelde, auf dem ich grau geworden bin, die Kugeln erwarten werde. Das vielleicht bemerkenswerteste an diesem Brief ist der Umstand, dass er, abgesehen von den oberflächlichen Loyalitätsbekundungen, kaum Zugeständnisse an den Standpunkt des Monarchen macht. Vielmehr stellt Yorck Friedrich Wilhelm vor die Wahl, seine Handlung zu billigen oder ihn wegen Ungehorsams zum Tode zu verurteilen. Darüber hinaus macht der Verweis auf den wirklichen Feind, im Gegensatz zu dem Feind, der durch die Außenpolitik Berlins projiziert wurde, deutlich, dass Yorck sich eine der elementaren Eigenschaften der Souveränität angemaßt hat, nämlich das Recht zu entscheiden, wer Freund ist und wer Feind. Damit nicht genug, rechtfertigt Yorck seinen Akt der Usurpation auch noch mit einem impliziten Appell an die ultimative Autorität der notleidenden preußischen Nation. Das waren verblüffend radikale Worte von einem Mann, der sich anfangs von den Militärreformern distanziert hatte. In den Jahren 1808 bzw. 9 war Yorck ein erbitterter Gegner des bewaffneten Aufstands gewesen, mit der Begründung, dass dies eine allzu große Gefahr für die politische und gesellschaftliche Ordnung berge. In dem Maße, wie der Druck zunahm, hatte er jedoch angefangen, sich stärker für die populistischen Pläne der Patrioten zu interessieren. Je mehr er über den Gedanken eines Volksaufstands nachdenke, hatte er Scharnhorst im Sommer 1811 mitgeteilt, desto absolut notwendiger erscheine er ihm. In einer Denkschrift, die er dem König Ende Januar 1812 vorgelegt hatte, schilderte er einen Plan, mit Hilfe von gezielten Aufständen in Westpreußen französische Divisionen zu binden und die Stoßkraft des Hauptvormarsches zu schwächen. Besser als durch diese verspätete Bekehrung eines eingeschworenen Konservativen für die Sache der Nation lässt sich kaum veranschaulichen, welche Faszination die Ideen ausübten, mit denen die Reformer sich beschäftigten. Bereits gegen Ende der ersten Februarwoche 1813 war die gesamte Provinz Ostpreußen dem direkten Zugriff durch die Berliner Regierung entzogen worden. Stein betrat die Provinz als Funktionär der russischen Regierung und sah sich ermächtigt, in den befreiten Gebieten direkt die Autorität auszuüben, und das tat er denn auch mit der gewohnten Taktlosigkeit. Mehrere Handelsbeschränkungen, die mit dem napoleonischen System der Kontinentalzölle zusammenhingen, wurden ohne Rücksprache mit den regionalen Behörden aufgehoben. Und die preußische Finanzverwaltung wurde trotz energischer Proteste gezwungen, zu einem festen Wechselkurs russisches Papiergeld anzunehmen.